Gehe ich mal einfach nur weiter. So, jetzt habt ihr mich schon so ein kleines bisschen kennengelernt. Jetzt muss ich erstmal zu Hause selber hinterher nachgucken, was da auf Facebook und YouTube so über mich steht, ne? Ja, ihr habt mich ein ganz klein bisschen kennengelernt und ich kenne euch eigentlich gar nicht. Also wenn ich euch so anschaue, ich bin das erste Mal hier und kenne auch nur ganz wenige aus der Gemeinde. Und wenn wir ganz, ganz, ganz viel Zeit hätten, dann würde ich euch auch alle ganz gerne kennenlernen. Und dann hätte ich auch ein paar Fragen so. Und dann würde ich wahrscheinlich als erstes irgendwie so fragen, wie ihr zum Herrn gefunden hättet. Vielleicht hat man eine Ewigkeit dazu, mal Zeit darüber zu reden, aber das sind so dann die entscheidenden Fragen, das Wichtige. Ja, wie war das bei euch? Wie habt ihr den Herrn kennengelernt? Als ich zur Bibelschule gekommen bin, da war das, also die ersten 3-4 Abende hat jeder Zeugnis gegeben und das ist was ganz Spannendes. Der eine, vielleicht auch jetzt hier so unter uns, ist ganz frisch bekehrt. Der kann vielleicht sagen, das ist letztes Jahr erst gewesen. Vielleicht mancher schon 10 Jahre, 20 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Vielleicht ist schon einer jetzt nicht in Rente, sondern über 60 und lebt schon vielleicht 50 Jahre mit dem Herrn. Das ist schon spannend. Und trotzdem, ob ein Jahr, 10 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre, das, was uns alle verbindet, ist eben, keiner von uns ist bisher am Ziel. Wir sind alle noch auf dem Weg. Und keiner von uns weiß, wie lange der Weg noch dauert. Vielleicht denkt man auch noch ziemlich lange und dann wird's doch nicht mehr so lange. Oder man denkt nur noch ganz kurz und zieht sich doch ziemlich lange noch. Keiner von uns ist bisher im Ziel. Und was noch entscheidender ist und noch dramatischer ist, dass keiner von uns weiß, ob er den Lauf gut beendet. Auch das wissen wir nicht ganz genau. Keiner weiß, wie es am Schluss so sein wird. Ob wir dann noch so ganz treu wirklich so dabei sind oder ob uns der Herr irgendwie über die Ziellinie zerren muss. Also das wissen wir auch nicht und das ist das, was mir so ein bisschen so vor Augen steht und ich möchte uns da eigentlich so ermutigen, dass wir den Lauf wirklich vollenden. Stark vollenden, so wie wir angefangen haben. Vielleicht sogar noch stärker. So wie wir das bei Josua auch lesen und bei Mose, die eher stärker geworden sind noch. Und so sollte es eigentlich sein. Ist aber absolut nicht automatisch und muss nicht so ausgehen. Ich habe mal ein Buch geschenkt gekriegt vor kurzem, ist noch gar nicht ganz so lange her. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gelesen hat, das heißt Zielstrebig. Das fand ich schon interessant und da war ein Zeugnis von einem amerikanischen Pastor geschrieben. Und John Bisagno und der hat mit 20 Theologie studiert. Und ein guter Bekannter, ich glaube, das war sein zukünftiger Schwiegervater, der hat ihn da mal so zur Seite genommen und hat ihm gesagt, John, ich habe einen ganz wichtigen Rat für dich. Investier jeden Tag ganz treu in deine Verbindung zum Herrn, damit du von dieser Entscheidung, dem Herrn voll zu dienen, nicht abrückst und auch mit 65 noch richtig dabei bist. Und dann sagte er, denn 9 von 10 die mal ganz stark angefangen haben, sind mit 65 eben nicht mehr gut auf dem Wege. Und dann sagte John, hat ihm nicht widersprochen, aber hat so für sich so gedacht, ach, jetzt übertreibt er aber wahrscheinlich maßlos. Und dann hat er trotzdem auf die letzte Seite seiner Bibel die 24 Namen seiner Mitstudenten geschrieben aus seiner Klasse. Und hat gesagt, dann wollen wir doch mal gucken, wie das weiter sich entwickelt mit ihnen. Und als er in diesem Buch zitiert wurde, war er 53 Jahre alt, also noch nicht mal diese 65, 53 Jahre alt. Und dann schrieb er dort, 33 Jahre später musste ich schon etliche Male die letzte Seite meiner Bibel aufschlagen und einen Namen durchstreichen. Und er sagt, jetzt sind noch 3 Namen über. Von 24, mit denen er zusammen studiert hat. Er hat das da nicht weiter beschrieben, was das bedeutet, ob die vom Glauben abgefallen sind, ob die aus dem Dienst gegangen sind. Aber jedenfalls, die nicht mehr so gelebt haben, wie sie mal so entschieden waren. Ganz bewusst dem Herrn dienen bis zum Ende. Und ich bin jetzt 37 Jahre gläubig. Und ich habe mir zwar keine Namen in die Bibel geschrieben, aber wenn, dann hätte ich auch schon viele streichen müssen. Gut, dass der Herr keine Namen streicht, Und dass, wie gesagt, er jemanden auch über die Ziellinie zerrt, darauf dürfen wir uns verlassen. Aber wir wollen auch eigentlich wirklich stark abschließen, den Lauf, den wir begonnen haben. Und wie gesagt, keiner weiß, wie weit die Ziellinie noch so entfernt ist. Wahrscheinlich ist das das Gebet, was der Herr von meiner Frau und mir am meisten hört, dass wir gemeinsam dafür beten, dass der Herr uns doch die Kraft schenkt, bis zum Ziel treu durchzuhalten. Und dann beten wir das Gleiche für alle unsere Kinder und für die Schwiegerkinder. Und als die Kinder dann auch alle gläubige Partner geheiratet haben, oder vier von denen zumindest, die fünfte, die plant die Hochzeit noch. Aber jedenfalls, da haben wir gedacht, ach, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind die Kinder gläubig und haben einen gläubigen Partner. Ja, und dann kommen die Enkelkinder und dann betet man weiter. Dann betet man auch für die Enkelkinder weiter. In jedem Fall möchte ich einmal mit euch einen Psalm angucken. Wer die Bibel bei hat, darf das auch gerne aufschlagen. Psalm 73. Das ist ein Psalm von Asaf. Asaf war zur Zeit Davids ein Levit, ein Sänger, der auch im Herrn, also im vollzeitigen Dienst im Tempel gedient hat. Und er hat mit seinen Kindern zusammen 12 Psalmen geschrieben, im Psalm 50 und dann 73 bis 83. Jemand, der, ich sag mal, täglich im Tempel war, im Angesicht Gottes, vielleicht nicht täglich, aber zumindest doch sehr, sehr oft, vollzeitig für den Herrn, wo man denken könnte, also wahrscheinlich für alle, die ihn kannten, ein großes Glaubensvorbild. Vielleicht war er das auch. Aber jedenfalls in dem Psalm 73 schreibt er dann so ganz offen, so wie er das auch so erlebt hat, den Weg mit dem Herrn und was ihm so für Gedanken gekommen sind. Und da schreibt er in Vers 2, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Und dann beschreibt er über die nächsten Verse so weiterhin, wie gut es doch den Gottlosen geht. Zumindest nimmt er das in dem Moment so wahr. Und in Vers 8 sagt er dann weiter, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Dann noch mal weiter und in Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ja, das ist zwar eigentlich ein ziemlich schiefer Blick auf die gottlose Welt um uns herum, aber ihm ist das so richtig jetzt zur Anfechtung geworden. Er guckt, wie es denen geht, die gottlos leben. Die leben so, wie sie wollen, die überhaupt nicht danach fragen, was ist richtig, was ist falsch, was wünscht sich Gott, was sollte man nicht tun, die einfach drauf los lügen und betrügen, die sich vielleicht scheiden lassen und trinken und was nicht alles, das Leben genießen. Und er sagt, und denen geht es so gut. Wieso geht es denen so gut? Ich weiß nicht, ob wir uns das vielleicht auch manchmal so fragen. Wieso geht es meinen ungläubigen Verwandten so viel besser als mir? Warum geht es den Klassenkameraden so gut? Warum geht es den Nachbarn so gut, den Arbeitskollegen? Warum geht es den allen gut? Und die leben so, wie sie wollen und fragen überhaupt nicht nach Gott. Warum ist das so? Und dann nimmt er den Blick wieder zurück von den Gottlosen und guckt sich selber an und fängt an, sich selbst zu bemitleiden. Und sagt, und mir geht es so schlecht. Und dann sagt er in Vers 13, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Den anderen geht es allen so gut und die fragen überhaupt nicht nach Gott. Und mir, der ich Gott diene, der ich für ihn da sein möchte, mir geht es schlecht und ich werde den ganzen Tag geplagt und alles tut weh oder was auch immer man vielleicht für Nöte so im Leben hat. Was habe ich eigentlich davon, dass ich dem Herrn diene? Schon so viele Jahre, treu und mir geht's nicht gut. Ich kann mich noch erinnern, wie von einem guten Bekannten, der Sohn gerade 18 wurde und dann seinem Vater sagte, ab heute komme ich nicht mehr mit in die Gemeinde. Ich will nicht mehr anders sein als alle anderen. Ich will endlich vom Leben was haben. Gott ist der große Spaßverderber und ich möchte mein Leben jetzt genießen. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlicher Blick, wie das Asaf je im Moment hatte. Gott ist der Spaßverderber, den anderen geht es gut und obwohl ihm jemand dient, hat man nichts davon. Ja, warum ist mein Leben gerade so schwer? Warum bin ich noch alleine? Warum bin ich so krank? Oder was auch immer. Knapp bei Kasse, keine Arbeit oder was auch immer. Und dann, was tut der Psalmist? Gott hat das ja nur niederschreiben lassen, nicht um uns allen vor Augen zu führen, dass es sich nicht lohnt, mit Gott zu leben, sondern ganz ehrlich, was man eben auch so erleben darf, erleben kann als Gottes Kind. Aber da bleibt der Psalmist, da bleibt Asaf nicht stehen, sondern er beschreibt weiter, wie ihn Gott auch da herausgeholt hat. Und ab Vers 16 sagt er dann, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Als er dann wieder in Gottes Gegenwart kommt und einfach mal ein bisschen weiter nach vorne schaut, nicht nur auf das Jetzt und das Hier, sondern auf das Ende schaut, und da plötzlich erkennt er wieder diesen riesengroßen Unterschied zwischen dem Gottlosen und dem, der Gott wirklich dienen möchte. Da wird sein Blick wieder zurechtgerückt. Da wird der Blick geweitet. Man kann die Situation eben nicht nur beurteilen nach dem Jetzt, dem Heute und nach diesem Moment, sondern wir müssen als Christen einfach ein bisschen weiter auch nach vorne schauen. Und jemand sagte das mal, ist mir so hängen geblieben, das große Problem unserer westlichen Christenheit ist, dass wir den Blick für die Ewigkeit verloren haben. Und das hat Asaf hier auch gehabt. Er hat den Blick für die Ewigkeit verloren. Er hat das Hier und Heute verglichen und dachte, dabei kommt er schlecht weg. Und selbst das ist ja nicht wahr. Aber jedenfalls dann, als er wieder in der Gegenwart Gottes steht und wieder nach vorne schaut und sich das Ende der Gottlosen anschaut, da wird sein Blick wirklich wieder auf den Herrn gerichtet und da holt er ihn dann auch wieder heraus. Wenn ein Fußballspiel zu Ende ist, dann fragt eigentlich keiner groß, wie ist es denn gelaufen? Sondern man fragt, wie ist es ausgegangen? Jetzt ist ja gerade Frauenfußball-Weltmeisterschaft und da fliegt eine Mannschaft nach der anderen raus. Wer verliert, ist raus. Und keiner fragt dann mehr, wie ist es denn gelaufen, sondern nur noch, wie ist es ausgegangen? Ihr seid rausgeflogen. Und dann nutzt es nichts, wenn einer sagt, ja, aber wir haben die ganze Zeit geführt. Fast bis zum Schluss. Naja, aber ihr habt verloren. Ja, aber wir waren viel besser als die anderen. Ja, aber ihr habt verloren. Eigentlich ist immer das Ende das Entscheidende. Wie geht etwas aus? Gar nicht so sehr, wie war denn der Ablauf? Wenn ich mal in der Gemeinde als Älteste, wenn wir ein Treffen hatten, über Stunden zusammen und ich komme nach Hause, dann fragt meine Frau auch nicht, wer hat denn was gesagt und wie ist es denn alles so gelaufen? Sondern, was habt ihr denn beschlossen? Was ist denn dabei rausgekommen? Wie ist denn das Ende jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Das ist das Entscheidende. Das Wichtige ist, wie geht's aus? Und vielleicht hat man manchmal auch so Namen so vor Augen oder in den Ohren von ganz bekannten Persönlichkeiten, irgendwie vielleicht Filmstars oder Sportikonen oder was auch immer. Da denkt man, boah, die waren berühmt. Ja, aber vielleicht sollte man da auch mal googeln, wie ist es denn ausgegangen? Wie ist das Leben dann vielleicht ausgegangen? Das ist so das Entscheidende. Woran denkst du, wenn du den Namen Hiob hörst? Hiob. Da denkt wahrscheinlich fast jeder von uns an Leid, an Schmerz und an Kummer und an Elend und ich weiß nicht was alles. Hiob, das ist das Sinnbild für Leid. Hiob, dann denken wir sofort nur an Geschwüre und an Schmerzen und was nicht alles. Aber das war nicht das Ende von Hiob. Das war eine wahrscheinlich relativ kurze Lebensphase. Vielleicht waren das Monate. Und es ist nicht richtig, Hiob einfach nur mit dieser kurzen Lebensphase in Verbindung zu bringen und zu sagen, Hiob, ein Sinnbild für Leid und Kummer. Wenn wir uns das, den letzten Vers anschauen im Buch Hiob, nachdem Gott wieder dieses Leid gewendet hat, dann heißt es, Hiob aber lebte danach, nach dem Kummer, dem Leid, den Schmerzen. Hiob lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Das ist das Ende, was wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Da mag Kummer sein, da mag Schmerz sein, da mag es so aussehen, als ob es den Ungläubigen um uns herum richtig gut geht. Aber das ist nicht das Ende. Das Ende ist so, wie es hier bei Hiob beschrieben wird. Am Ende wird es gut für die, die den Herrn wirklich lieb haben. Mose gibt uns da einen guten Rat, den kennen wir bestimmt gut, den Vers aus Psalm 90 in Vers 12 sagt uns Mose, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Was eigentlich nichts anderes bedeutet als lehr uns aufs Ende zu schauen. Oder nicht aufs Ende, sondern aufs Ziel. Auf das, was da noch kommen wird. Damit wir weise werden und vernünftig planen von dem Tag, wo es dann eben zur Begegnung mit dem Herrn kommt. Den Tod nicht ausklammern. Das vor Augen haben, was danach kommt. Eigentlich sind wir Menschen wirklich unvernünftig. Wir haben es schon immer genau umgekehrt gemacht. Wir haben immer versucht, den Tod auszuklammern. Schon früher. Die Kirche hat man immer in die Mitte des Dorfes gebaut. Vielleicht an dem Marktplatz und den Friedhof hat man immer nach außen gebaut. Vor die Tore der Stadt oder des Dorfes. Also wenn wir weise wären, so wie Mose es hier sagt, dann hätten wir eigentlich den Friedhof in die Mitte gebaut, damit man den Tod vor Augen hat und weiß, da komme ich auch mal hin. Und was ist dann? Was ist danach? Aber man klammert das aus. Heute sieht ja kaum noch jemand mal irgendwo einen Toten. Also Mose sagt uns genau das Richtige. Lasst uns das vor Augen haben. Das ist hier nicht alles, dieses Leben. Und was ist dann wirklich danach? Der Blick in die Ewigkeit oder auf die Ewigkeit verändert einfach alles. So wie bei Asaf, als er dann wieder ins Heiligtum kam, in die Gegenwart Gottes und das Ende angeschaut hat, da war alles anders. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ein Cousin von uns aus der ehemaligen DDR uns einmal besuchen durfte im Westen. Und das war eine ganz interessante Situation. Der hatte schon damals so ein ganz kleines eigenes Haus. Also nichts Großes, also wirklich was ganz, ganz Kleines. Und immer wenn irgendwo ein anderes Haus abgerissen wurde, dann fuhr er mit seinem kleinen Trabi und Anhänger dahin und hat die Ziegel eingesammelt, damit er bei sich zu Hause wieder ein bisschen weiter bauen konnte und das besser machen konnte. Und irgendwie durfte er einmal jetzt in den Westen kommen und ist zu uns gekommen und sagt, wo kriegt ihr denn euer Baumaterial her? Und dann bin ich mit ihm in, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, Obi und Bauhaus und Hornbach und in diese ganzen Baumärkte gefahren. Und er hat sich alles angeguckt, hat nichts gesagt, alles in den Lagern da. Und als er dann Monate schon wieder zu Hause war, da hat seine Frau uns geschrieben und hat geschrieben, seitdem er bei euch war, hat er keinen Handschlag mehr am Haus gemacht. Und sagt, ist alles überflüssig, alles Unsinn, macht alles gar keinen Sinn. Und da musste ich irgendwie so denken, wenn wir das könnten, einmal so, nur mal ganz kurz in den Himmel, einmal nur gucken, wie es dann so sein wird in der Ewigkeit, nur mal ganz kurz, nur mal so einen Blick, ich glaube, dann würden auch alle unsere Prioritäten irgendwie zurechtgerückt und alles würde anders. Und das ist eigentlich das, was wir auch tun sollten in unserem Leben, ausgerichtet sein auf das, was kommt, auf die Ewigkeit. Nicht nur das hier und heute vor Augen haben. Der Dienst macht Sinn. Es macht Sinn, dem Herrn treu zu bleiben, wirklich auch bis zum Ende. Und der Weg muss nicht unbedingt leicht sein. Das hat der Herr auch nicht versprochen. Sondern er hat gesagt, das Ziel ist gut, nicht der Weg ist leicht. Sondern er hat gesagt, geht ein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die es finden, die ihn finden. Es ist nicht einfach, gegen den Strom zu schwimmen. Wir bringen das unseren Kindern ja schon früh bei, das Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, aber das gilt für uns genauso. Und es ist nicht einfach, gegen den Strom zu schwimmen, wenn die anderen einfach alle in die andere Richtung schwimmen. Oder vielleicht sogar mit dem Fahrrad. Wir strampeln uns ab und wollen nach oben, Berg hoch und nicht mit dem E-Bike, sondern auch mit dem normalen Fahrrad. Und dann kommen uns alle so entgegen, von oben runter. Die müssen noch nicht mal trampeln. Die werden sogar noch schön gekühlt von dem Fahrtwind und sagen noch, guck dir den Dummen an, der strampelt sich hier ab. Und wir wollen aber nach oben und wir strampeln. Und die sagen, dreh doch einfach nur den Lenker rum, dann geht alles automatisch, alles von selber, alles ganz einfach. Nur einmal den Lenker rum und alles geht von selber. Naja, aber am Schluss ist man unten. Aber wir wollen nach oben. Und da muss man vielleicht auch strampeln. Aber wir wollen das Ziel wirklich so vor Augen haben. Ich möchte uns noch eine Stelle lesen, wo jemand eigentlich Gott selbst das so vor Augen führt. Da ist zitiert Gott im Buch Maleachi. Da zitiert Gott selbst das Volk. Da spricht jetzt nicht Asaf oder das Volk selbst, sondern Gott zitiert das, was sie denken in ihrem Herzen. Vielleicht wird er uns auch manchmal so ähnlich zitieren. Und da sagt er, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Und dann sagt Gott, gibt er selbst die Antwort ab Vers 18 und sagt, dann, nicht jetzt, dann am Ende, dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, und also das ist der Vergleich, erstmal von denen, die gottlos sind, wie es ausgeht, und dann euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Also der Blick auf das Ziel, auf das Ende macht den Unterschied. Lass uns das wirklich machen. Nicht nur das Hier und Heute und Jetzt vergleichen, sondern das Ziel vor Augen haben und wissen, wie dann die dastehen, die ohne Gott leben und die Gott nicht dienen wollen und wie dann die dastehen, die ihr Leben wirklich Gott zur Verfügung stellen. Ich hatte euch ja von dem Pastor John Bisagno erzählt aus diesem Buch und 9 von 10 fallen in irgendeiner Weise von diesem Vorsatz ab. Und auf der Rückseite des Buches steht, ich lese euch das mal vor, nur 1 von 10, die als junge Männer im vollzeitlichen Dienst für den Herrn anfangen, ist im Alter von 65 noch auf Kurs. Und jetzt, sie werden von moralischem Versagen niedergestreckt, sie werden von Entmutigung niedergestreckt, sie werden von liberaler Theologie niedergestreckt, sie werden davon besessen, Geld zu verdienen, aus welchen Gründen auch immer, fallen 9 von 10 aus. Jetzt könnte man natürlich alle diese Bereiche auch mal noch mal so genauer berücksichtigen, uns angucken. Dafür haben wir jetzt auch nicht die Zeit. Aber Sexualität ist tatsächlich ein ganz großer Bereich, in dem jemand fällt und sagt, ach komm, kommt doch nicht so drauf an. Es fängt vielleicht irgendwo auch mit Pornografie an, über Unzucht bis hin zu Ehebruch. Das ist ein Bereich, wo Christen fallen und wo sie es dann den Gottlosen oft leicht tun. Und da sollten wir wirklich feste Vorsätze und feste Regeln haben. Das kommt für mich nicht in Frage. Das mache ich nicht. Feste Regeln in Bezug auf die Sexualität. Und dann steht Enttäuschung, Niedergeschlagenheit. Wie viele Christen verlassen auch enttäuscht die Gemeinde oder enttäuscht Gott? Wir wollen mit dem Herrn Enttäuschungen überwinden. Schwierige Lebenslagen führen zu Enttäuschungen, aber das wollen wir überwinden. Und wenn wir es nicht schaffen, Enttäuschungen zu überwinden, dann werden wir bitter. Und Bitterkeit ist die schlechteste Voraussetzung, um im Leben mit dem Herrn gut zurechtzukommen. Liberale Theologie, Naja gut, in der liberalen Theologie wird Gott immer kleiner und kleiner und kleiner. Wunder werden wegdiskutiert, Gott wird kleiner. Uns funktioniert eben nicht, einen großen, starken Glauben zu haben an einen kleinen, schwachen Gott. Das klappt nicht. Und dann gerät auch Gott eben aus dem Blick. Die Liebe zum Geld, Materialismus, das ist vielleicht auch für uns so im Westen die große Gefahr, wo wir überall immer wieder lesen, du kannst doch gar nicht glücklich und zufrieden sein, du hast doch dieses oder jenes noch nicht. Und letztlich wird es dann doch nicht, wenn wir es haben, werden wir doch nicht erfüllt. Asaf ändert seinen Blick, als er wirklich auf Gott schaut, auf die Ewigkeit, auf das, was ihn erwartet, wenn er über die Ziellinie hinausgeht. Und deswegen fasst er so am Schluss des Psalms wieder einen ganz festen Vorsatz. Und er sagt, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Das ist, nachdem er wieder ganz neu den Blick aufs Ende, aufs Ziel ausgerichtet hat. Und jetzt diesen Vorsatz, und ich wünsche mir, den können wir auch alle so fest fassen. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Dennoch, auch wenn es den anderen scheinbar allen so gut geht im Moment. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und das ist auch unsere Zuversicht. Er führt uns über die Linie. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach dem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott den Herrn zu meiner Zuflucht gemacht und alle deine Werke, um alle deine Werke zu verkünden. Wunderbarer Vorsatz für den Rest des Lebens, damit wir mit 65, mit 75, mit 85 auch wirklich noch treu dabei sind. Ich möchte schließen mit einer kurzen Geschichte, die ich mal gelesen habe über einen China-Missionar, Henry Morrison. Und der war Jahrzehnte in China in der Mission. Und als er dann zurückgekommen ist auf dem Schiff, einem großen Schiff, dann wieder zurück nach New York, auf dem gleichen großen Schiff war auch der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Theodore Roosevelt, aber er wusste das nicht. Und er dachte dann, mal sehen, ob mich nach diesen vielen Jahrzehnten im Dienst für den Herrn auch welche begrüßen, wenn ich zurückkomme. Ob ich da empfangen werde, ob ich überhaupt erwartet werde, wenn ich jetzt nach Hause komme. Und dann kommen sie so in den Hafen rein und tausende von Leute dort im Hafen. Und er dachte, tausende von Leute, bis er dann gemerkt hat, für wen sie alle gekommen sind, wen sie begrüßen wollten, mit Fahnen, ja. Und es ging um den Präsidenten, der zurückkam. Und dann heißt es, und er blieb dann lange am Schiff, bis alle wieder weg waren mit dem Präsidenten, und dann war keiner mehr da. Und dann sagt er, Herr, der dient dir ein paar Jahre. Ich habe dir jetzt jahrzehntelang in China gedient, und jetzt komme ich nach Hause, und keine Begrüßung und keiner ist da. Und dann sagt er, und dann war es mir, als würde ich eine Stimme hören, die sagte, Henry, du bist noch nicht nach Hause gekommen. Warte es ab, wenn du nach Hause kommst, wer dann da ist und wer dich dann begrüßt. Und den Blick wollen wir wirklich haben. Wenn wir nach Hause kommen, dann ist jemand da, der uns begrüßt und der uns belohnt für unsere Treue. Und deswegen wollen wir dem Herrn treu bleiben bis zum Ziel. Amen.